Ich höre die Sendung zum Kaffee heute am Sonntag. Zu Gast ist der Hans-Jörg Enz. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht noch als Gesicht von der Tagesschau oder als Teil vielleicht auch von der Doc-Reportage, wo er zusammen mit dem Kamerateam im Kongo gegangen ist und da ein wohltätiges Projekt aufgebaut hat, mit der beteiligt war. Und wir lernen jetzt Lehrerinnen in der nächsten Runde halb Stunde ein bisschen näher kennen. Zuerst mal möchte ich auch recht herzlich begrüßen, Renz, hier in unserem Radiostudio.
Da wird es miteinander, liebe Walliser, mit dem Dialekt, der ein von der anderen Ecke der Schweiz kommt.
Ich kann kennt auch vielleicht noch von der Tagesschau her, da hat er uns sehr berühmtes Markenzeichen gehabt, die Fliegen. Ich wollte aber noch ein bisschen vorne noch weiter anfangen, und zwar seid ihr ja sehr schön unter anderem Redakteur gewesen beim Nebelspalter. Und das täuscht mir schon sehr speziell. Also der Nebelspalter, weiss man, das ist ein bisschen satirische Zeitung, ein bisschen kritische Sache. Das Schweizer Fernsehen, das liefert einfach die Facts. Das ist schon gerade ein bisschen Umstellung, oder?
Ja, das war halt die Chance gewesen, unsere Generation. Ich bin jetzt gut 60 und dort mal hat einfach, wenn man in Journalismus gegangen ist, erstens sind viele Lehrer, ich war früher noch Sekretär gewesen, in Journalismus gegangen und da hat man einfach alle Chancen gehabt. Ich habe ein Telefon bekommen, ich bin zum Radio Aktuell gekommen, da war dort mal in der Gründerzeit gewesen von der Lokalradio 1984. Habe ich ein Telefon bekommen, ob ich will, beim Radio mitmachen. Und dann hat man einfach mal einen Redakteur getroffen vom Nebelspalter, der hat mir erzählt, er suche einen zweiten Redakteur. Und dann zwei Wochen später hat er mir angerufen, ob ich das ziehen könnte. Er hat gesagt, ja, ich habe die Morgensendung gehört, du bist, glaube ich, noch ein Glatte. Und dann bin ich am gleichen Nachmittag zum Verleger. Und der hat mich noch eingestellt, oder? Also ich habe immer ein bisschen beides gehabt. Also ich bin nicht einfach nur der strenge Nachrichtenmensch, ich habe auch Kabarett gemacht und so Zeug. Und das ist immer ein bisschen das Gleiche, das ist Bühne, oder? Auch Tagesschau, das ist Bühne. Dort gibt es irgendwie schon eine Verbindung, oder?
Also ich sage, ihr habt aber uns ein bisschen vielleicht ein Stück weit beides gebraucht. Das muss ich uns ein bisschen rauslassen.
Ich würde sagen, das ist vielleicht typisch am Journalist, oder? Ein Journalist muss sich einfach für alles interessieren, oder? Und das war ein bisschen so, wenn man mir etwas angeboten hat und ich gefunden habe, traue ich mir dazu, dann gesagt, ja gut, okay, ich mache es, oder? Und ich glaube, jeder Mensch hat verschiedene Seiten, hat eine ernste Seite. Ich war einmal viel im Kloster, habe auch eine ganze stille Seite. Das ist quasi bei meisten Leuten so. Die Frage ist nachher, ob man es im Leben können realisieren können, beruflich. Die einen können es und ich habe die Chance, dass sie es können.
Und nachher, als er dann eigentlich zur Tagesschau gekommen ist, als ich vorher, vielleicht als Lehrer ist es ein bisschen gewohnt gewesen, vor Leuten zu reden, aber so als Redakteur oder als Moderator ist man doch eher ein bisschen im Hintergrund, zusammen mit dem Radio. Wie war es denn gewesen, plötzlich vor der Kamera zu stehen? Hat dir das gefallen oder ist das am Anfang...
Ja, ich hatte doch ein bisschen zwei Seiten, oder? Also, irgendwann einmal, bei 18, 19, im Militär ist es gewesen, und ein früher habe ich gemerkt, nein, im Seminar, im Lehrerseminar, habe ich gemerkt, dass ich angefangen, Kamera zu machen. Und ich bin ganz klein gewesen früher und ganz schüch und so. Und ich habe mir wirklich Überwindung gebraucht, um auf der Bühne zu stehen. Und mit Zeit habe ich gemerkt, dass ich es kann. Und am Anfang ist das wirklich sehr komisch gewesen. Die Leute haben mir alle gesagt, du kannst es, aber ich habe es nicht gern gemacht. Ich habe Schiss gehabt davor. Und gleich habe ich es gemacht. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, ja, ich kann es ja und ich kann mir es auch zutrauen. Also, ich habe eine sehr, distanziertes Verhältnis zu dieser Geschichte auf der Bühne zu stehen. Inzwischen, glaube ich, habe ich es auch gern. Also vor allem, wenn ich Musik mache und da kommt wirklich etwas auf, habe ich es auch gern. Auf die andere Seite, wo man sagen, bei einer Tagesschau, wer schaut mir denn zu? Nur ein einziger Mensch, nämlich der Kameramann, der die Kamera auf mich hebt, oder? Also man weiss nicht, dort haben wir noch Millionen Zuschauer gehabt, Zuschauerinnen. Aber die sieht man ja alle nicht, oder? Und das macht gar nichts, da ist man nicht aufgeregt. Wenn sie aber zum Beispiel Kabarett machen, und dann stehen sie auf die Bühne, und drinnen sind die Leute, und dann fangen sie an, und kein Mensch lacht. Dann sind sie aber wirklich aufgeschmissen, oder? Dort merken sie wirklich das Publikum. Beim Fernsehen, die Millionen, die merken sie nicht, oder? Und kommen auch so kaum eine Reaktion nachher. Darum, selbst ist nichts. Aber, wenn man natürlich schon der Vater war, ich bin gewöhnt, ich habe Musik gemacht, viel Tanzmusik gemacht, auf der Bühne stehen, das habe ich gekannt und das ist mir auch zu gut gekommen, weil Moderation ist mindestens so viel Journalismus wie Schauspielerei, oder? Also wenn man zum Beispiel einen traurigen Beitrag hat und dann hat man einen lustigen, dann muss ich auch mit dem Gesicht versuchen, den Hörer wieder abzuholen, damit er die Spannung erträgt von etwas ganz Ernsthaftem zu etwas Lustigem, oder? Also insofern ist vieles zusammengekommen und hat mir auf eine Art noch gefallen. Wenigstens vor der Kamera sein. Was weniger lustig war, mit der Zeit so ein bekannter Grimm zu werden. Über das haben wir diskutiert.
Das ist dann nicht so, also ich habe jetzt vorhin etwas Interessantes gesehen, als ich gesagt habe, aber ein Kameramann steht im Raum, der filmt auch, die Million merkt man nicht. Aber ist es dann nicht gewesen, wenn man die ersten Folgen gemacht hat von der Tagesschau, die ersten Ausgaben, wenn ihr nachher am Abend nicht zugestiegen seid oder unterwegs seid, dass man auch gut erkennt hat?
Ja, das geht über ein Jahr, bis am alle erkennen, oder? Also am Anfang ist es noch gut. Seit dann, du hast ich gestern gesehen. Aber wenn sie nachher nach dem zweiten, dritten Jahr durch Zürich laufen, oder? Zum Beispiel mit jemandem, wo die begleitet, der Zürich. Und überall duschelt es, überall sind so Leute, dann wird es irgendwie noch schwierig. Es gibt Leute, die geniessen das. Es gibt Kollegen, die haben da genossen, sind in den Raum reingekommen, haben rumgeschaut, kennt mich eigentlich jeder. Mhm. Und ich habe mit der Zeit angefangen, am Boden runterzuschauen, bin immer nur mit gesenktem Blick zur Strasse gelaufen. Wenn ich einkaufe mit dem Wägeli, habe ich in den Wagen reingeschaut. In den Beiz bin ich hinten in die Beiz, weil man erträgt da nicht, dass man da und irgendwie, und dann kommen die Leute, und vielleicht war auch der Fehler, sie Flüge zu tragen, die haben nie gesagt, oh, Herr Enz, gestern haben sie aber toll moderiert. Sie haben nur gesagt, gestern haben sie schöne Flüge angehabt, oder? Und, also, oder haben gesagt, hallo, wenn ich normalerweise trage ich nichts um den Hals, ich weiß nicht, warum das Männer eigentlich Krawatten anhaben, da schnürt am Juni ein, oder? Sind gekommen und haben gesagt, es fehlt etwas. Es fehlt etwas. Ich habe doch nie im normalen Leben einen Flügel angelegt. Wer kommt denn auf die Idee?
Ist denn das eigentlich etwas gewesen, wo ihr gesagt habt, ich will den Flieger tragen? Oder hat
nein,
das
nein.
jemand gesagt?
Nein, also ich habe nie eine Krawatte angelegt, außer dem okay. Militär, wo man hat müssen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, heute könnte man, aber dort mal als Tagesschau-Moderator hätte man nicht können, nur eine Krawatte auftragen und auftreten. Und da hat es den Charles Lehr gegeben und der hat schon die schönste Krawatte der Welt gehabt. Und dann haben wir gesagt, man könnte etwas anderes machen. Und ich habe auch den Krawattenknopf nicht gut können, oder? Mhm. Und Flüge habe ich auch nie selber gebunden, aber da gibt es die, wo man so umhängen kann, hinten einklicken. Und dann funktioniert das. Und er gefunden, so als Kabarettist und so, das passt irgendwie, oder? Ist ein Markenzeichen geworden. Ob es nochmal machen würde. Naja, ja, ja. So bleibt man in Erinnerung, oder? Und vielleicht im Alter, sei mit 20 Jahren, sagt, es ist der Taxi mit den Flügen, oder? Könnte ja sein.
Wir sind zurück in der Sendung zum Kaffee. Zu Gast ist der Hans-Jörg Enz. Wir haben vorhin gehört, ein paar Geschichten aus einer Zeit, als er noch Tagesschau-Moderator war. Und ihr seid schon davor, in der Zeit vorher Lehrer gewesen. Mhm. Und nachher habt ihr eigentlich gewechselt zum Dozent.
Ja, hat noch ein Zwischending gegeben, oder? Nach der Tagesschau, das war nicht so gut gewesen, irgendwie habe ich gekündigt, bin dort weg. Und bin noch einmal bei Helvetas gsi, das ist eine Entwicklungshilfeorganisation. Da schon mal so mit der Idee, vielleicht einmal in der dritten Welt, irgendetwas Gutes tun, nicht wahr, die Menschheit. Und habe aber gleichzeitig den Angebot bekommen an der Zürcher Hochschule Winterthur, wie sie dort mal noch geheissen hat. Hat es einen neuen Studiengang gegeben, Journalismus und Kommunikation. Und dort haben sie mich gefragt, ob ich will ein bisschen unterrichten, Fernsehhandwerk und so Zeug. Und bin dort eingestiegen und nachher immer ein bisschen mehr. Und am Schluss hatte ich einen 100%-Job dort und bin zuständig in dem Studium, das sind 300 Studenten ungefähr, für die ganze Berufsausbildung. Weil es ist eine typische Fachhochschule, wo man versucht, Journalisten und Kommunikatoren auszubilden, damit sie nach den 3 Jahren, die sie studieren, wirklich in der Praxis können bestehen
können. Hat dann nach der Zeit, wo er Kinder hat, das Fernsehen noch gefällt?
Ja, das ist noch schwierig, das ist noch schwierig. Was hat mir gefehlt? Nein, also, das hat mir nicht gefehlt. Das hat mir, glaub, nicht gefehlt. Eben, ich habe nebenzu Musik, nebenzu Kabarett, also ich habe meine Bühne gehabt, die ich vielleicht gebraucht habe. Was mir gefehlt hat, ist nicht über Moderation gewesen, was mir schon gefehlt hat, und dann fehlt mir vielleicht heute noch. Also, was ich toll gefunden habe, ist nicht zu moderieren gewesen, das ist nett gewesen. Das ist schon mal ein Versuch, und ich habe gemerkt, ich kann das. Und es ist an dem vor allem lustig gewesen, wenn etwas nicht funktioniert hat, dann habe ich gemerkt, hallo, kann ich jetzt reagieren? Oder schaue ich einfach die Regie und sage, jetzt frage ich mal die Redaktion, wie wir jetzt weiterfahren? Oder habe ich eine Idee? Oder? Das war spannend gewesen. Was ich vermisst habe, ist viel machen. Oder? Also ich habe für die Tagesschau vielleicht etwa 700-800 Beiträge gemacht. Ich habe immer eine Woche moderiert. Eine Woche habe ich Reportage gemacht. Und da habe ich spannend gefunden. Ich finde es immer noch ein geiler Beruf, Journalist, weil ich kann mich für alles interessieren. Ich kann mit allen Leuten reden. Ich kann alles fragen. Und dann das Ganze umsetzen in Bildchen. Und Geschichten erzählen in einer Minute 30, das habe ich schon vermisst. Vermisse ich heute noch, das habe ich einfach toll gefunden.
Und jetzt hat er es vorher gerade schon selber angesprochen. Nachdem, dass er eigentlich der als Dozent hier verschaffen ist, der nicht spät eigentlich, es wäre das Projekt gestartet, das Projekt zu Kongo. Und das ist ja, wie er vorher gesagt hat, nicht irgendetwas, was spontan entstanden ist, sondern ihr redet schon immer mit
der Idee. Nein, das ist natürlich ziemlich spontan gewesen. Also, ich bin an der Hochschule gewesen und dann habe ich eine Ausbildung gemacht an der FU, Freien Universität Berlin, habe noch ein Studium gemacht, weil als Sek-Lehrer hat man gesagt, an der Fachhochschule, du bist ein bisschen wenig qualifiziert, du musst noch ein Studium machen. Und habe dort jemanden getroffen, einen Konstanzer, Kollegen, wir hätten miteinander können Dialekt reden, weil sie reden fast wie die Thurgauer oder die Konstanzer, obwohl sie Deutsche sind. Und wir haben uns sehr gut verstanden. Und dann hat er gesagt, könntest du nicht einmal kommen für die Deutsche Welle? Weil die Deutsche Welle, das ist Deutsch Radio International, sie haben die 35 Sender in verschiedenen Ländern. Und die haben auch eine Ausbildungsabteilung, wo man Radiojournalisten helfen. Er hat gesagt, komm doch mal mit auf Tansania. Und ein paar Jahre später hat er mir einen Inserat geschickt und hat gesagt, du, die suchen jemanden, der für eine kleine deutsche Organisation in Kongo geht, als in Radioprojekt rein. Und dann nachher habe ich meine Frau gefragt und dann hat sie gesagt, ja, wenn du das musst haben für dein Leben, dann gang. Und sie ist zuhause geblieben und ich bin dann für 42 Jahre in Kongo.
Aber grundsätzlich, die Idee, der Gedanke, etwas zu machen, Leute unterstützen, in der dritten Welt ist ja vorher schon mal anders.
Ja, natürlich, die ist immer schon da gewesen. Mhm. Also ich habe mal, als ich Sekretär gemacht habe, habe ich mir überlegt, Ethnologie zu studieren und dann in die Entwicklungshilfe zu gehen. Und später habe ich mir für Helvetas geschafft, als Mediensprecher, sozusagen. Und auch dort ist die Idee gewesen, irgendwann will ich einmal auf Afrika. Mhm. Und dann, wo ich etwa 58 war oder 59, wo dann die Chance gekommen ist und der Kollege gesagt hat, da wäre doch etwas für dich, habe ich gesagt, jetzt gehe ich. Ja, klar, wir stammen aus der 68er Generation, die die Welt verändern wollten, ob es uns gelungen ist. Ja, schau dir mal voraus, ich weiss nicht, oder? Also, das war immer ein bisschen in uns rein. Wir sind so ein bisschen aus dem linken Ecken gekommen, die Studenten dort mal, und wir wollten etwas Gutes tun auf der Welt. Und natürlich hat die Idee noch ein bisschen mitgeschwungen, oder? Und wenn man für eine deutsche Organisation rausgeht, Bedingungen sind dann nicht sehr gut. Man hat ein Dach über dem Kopf, und das ist sogar gut. Und nebenzu hat man 600 bis 1000 Euro im Monat. Also, das ist nichts Grossartiges, oder?
Und es war euch eine Sache gewesen, oder beziehungsweise es war eine Aktion, die euch begleitet worden ist vom Fernsehen, und wir darüber kehren gerade im nächsten Teil von der Sendung zum Kaffee. Wir sind zurück in der Sendung zum Kaffee. Zu Gast ist der Hans-Jörg Enz, und wir sind jetzt gerade mit drin in einem spannenden Projekt im Kongo sozusagen, weil wir das einmal zurückversetzen, die ganze Aktion ist ja begleitet worden vom Fernsehen, vom Doc-Reportage. Mm. Ist das auf Evid-Initiative passiert, oder?
Wenn man das ein so gesehen. Also ich bin mal in Kongo gegangen, an sich mit der Idee, Journalisten auszubilden. Habe auch gemacht, habe ein Projekt machen für die DEZA, wo wir drei Radio zusammengeschnallt haben, die miteinander ausbilden, die Programme austauschen. Das Programm läuft immer noch, wir hoffen, dass die DEZA dann noch verlängert. Und nebenzu hat mich sehr früh mal eine Frau auf dem Dorf, wo ich draussen war mit Kollegen, gefragt, ob ich ein Schulhaus bauen kann. Und dann habe ich gefragt, ja, was kostet das? Sie gesagt, $2000. Und ich als alter Lehrer, bin einmal noch Primarlehrer gewesen, und habe mir vorstellen, sie hat als Schulhaus nur ein paar Stangen gehabt und ein Tuch und rum. Und ich dachte, die 2000 Stutz brauche ich. Und dann habe ich gemerkt, das kommt viel teurer. Und dann ist die Frage gekommen, von auf und davon, könntest du nicht bei uns mitmachen? Das war die Auswanderer-Serie gewesen, die es immer noch gibt, auf und davon, oder? Und sie haben noch einen Prominenten gebraucht. Und dann haben sie mich gefragt, dann habe ich gesagt, jawohl, ich mache mit, aber nur, wenn er nicht nur zeigt, was ich mit den Journalisten mache, sondern wenn er unser Schulhausprojekt zeigt. Oder? Und dann haben wir eine Homepage gemacht und dann ist ziemlich viel Geld zusammengekommen und heute haben wir eine Schule im Kongo mit 300 Schülern und wir zahlen dort Lehrerlöhne und wir zahlen das Schulhaus. Also das ist unser Projekt geworden. Also ich habe mitgemacht, weil ich habe gedacht, mit meinem Grind, oder? Meiner ehemalige Bekanntheit würden die Leute denken, statt dass ich da irgendeine Organisation schicke, schicke ich es doch denen für das Schulhaus. Und das hat funktioniert.
Ich habe mal gelesen, das war ja relativ persönlich, also man hat euch gemerkt, wie ihr, das, eben der Kulturschock quasi und das Ganze. Wie war das für euch? Hat das euch gestört, dass da Kameras mit dabei sind? Oder ein Reporter-Team?
Ja, das ist eben kein Team, oder? Das ist ein VJ. Da muss man sehen, oder? So eine Reportage kann man eigentlich fast nur realisieren, nicht mehr mit einem Team. Ja. Sondern mit einem VJ, der einem dann lang begleitet. Oder ist ihm fast wie ein Kollege geworden. Und der hat einfach Kamera dabei. Und der hat natürlich viel gefilmt, ist immer mit mir dabei gewesen. Der war etwa viermal im Kongo gewesen mit mir. Oder? Und ich habe natürlich auch mit ihm können reden. Und ich habe ja auch ein bisschen gewusst, wie Fernsehen funktioniert. Darum, nein, hat mich nicht gestört.
Aber dann hat er es ja gewohnt gewesen. Also, der hat einfach gefilmt und ihr hättet einfach normal verhalten, oder?
Natürlich. Ja, aber also, nein. Also etwas zwischendrin. Weil ich ja weiss, wie Fernsehen funktioniert, habe ich auch gewusst, was er sucht. Und wenn er mir etwas gefragt hat, habe ich vielleicht eine Antwort gegeben, die ein bisschen professioneller war als jemand, der vielleicht keine Ahnung hat vom Business. Ja. Aber, muss man auch sagen, am Schluss hat er ein Jahr später noch mal einen Beitrag gemacht darüber, wie das war. Und dort hat er dann Sachen mit mir, ein Interview gemacht, wo ich gesehen habe, bin ich verschrocken. Ich habe das Gefühl gehabt, jetzt hat er mich völlig versegelt. Oder?
Okay.
Ich habe ihm natürlich ein langes Interview gegeben und er hat den Ausschnitt genommen, der mich so sehr nachdenklich zeigt, so sehr traurig. Dabei ist Kongo ist ein grauenhaftes Land für die Leute, die dort leben. Für mich als Aufgabe war es auch spannend, dort zu sein. Aber ich mich dann dort angestellt, so, und dann habe ich noch Tränen im Auge und ich hatte zwar ein Tränen gehabt, nicht weil ich Tränen hatte, weil ich erzählt habe, sondern wenn es luftet, fischt, dann komme ich Tränen über. Und er hat genau das Bild genommen.
Oh, okay.
Und dann habe ich da gesehen im Fernsehen gefunden, jetzt hat er mich versegelt. Aber ich habe gesagt, wenn ich Journalist gewesen wäre, vielleicht hätte ich auch die Bilder genommen, weil die sind einfach schön. Und ich habe gestern darüber geredet noch mit ihm, oder letzte Woche geredet mit ihm, warum hast du es gemacht vor den Studenten, um zu zeigen, dass man eben auch Leute, die man ein Interview kann, brauchen oder missbrauchen, hat er gesagt, ja, es sei einfach zu schön gewesen. Und die anderen haben alle eine tolle Erfahrung gemacht und ich sei der Einzige, der ein bisschen kritisch geredet hat, darum hätte er das haben. Also als Fernsehmacher habe ich begriffen, wenn er behandelt hat, als Betroffener habe ich gefunden, ist ein bisschen grenzwertig, was er gemacht hat.
Wir sind zurück in der Sendung zum Kaffee mit dem Hans-Jörg Enz. Wir rauschen nur so durch. Es gibt viel Spannendes zu erzählen.
Ja.
Und wir probieren so ein bisschen etwas auf jeden Fall noch drin zu nehmen. Und zwar, Hans-Jörg Enz, wir vorhin gerade über Evers Projekt geredet im Kongo. Der Schulhausbau, die Ausbildung von Journalisten. Wie war das eigentlich gewesen, als er nachher seit zurückkam wieder von der ganzen Erfahrung hat, als er hier die ersten Wochen seit hier war, hat das gefehlt? Kongo, die Erfahrungen, die Leute.
Ja, das ist noch, also was mir gefehlt hat, ist ja natürlich gesehen, dass man im Impf vom Berufsleben, oder gegen das Impf vom Berufsleben, und vor allem, wenn man einiges gemacht hat, und in ein Projekt geht, wo man wirklich etwas versteht davon, also von Journalismus und von Unterricht, da habe ich einiges verstanden, weil ich habe nichts anderes gemacht in meinem Leben, dass man schon sehr viel machen kann. Und ich habe noch einen Chef gehabt von der Entwicklungsorganisation, der gesagt hat, mach, was du gut findest. Und ich habe eben Schule ausbauen, ich konnte ein Projekt machen für die DZ, ich habe eine Maison de la Presse gegründet, diverses einfach können machen. Und ich bin mein eigener Herr gewesen, oder? Und später wieder zurückgekommen und dann wieder Angestellte sein und wieder müssen beweisen. Und so, ist nicht ganz einfach gewesen. Und ist auch jetzt noch ein bisschen verrückt, weil ich gehe jetzt immer wieder runter als Trainer für die deutsche Welle. Und was ein bisschen verrückt ist, ist, dass sie zwischen zwei Welten, oder? Also die Aufgabe dort unten ist spannend, aber wenn man sich vorstellt, dass es im Kongo, einem der reichsten Länder der Welt, einfach 98% der Leute verarscht wird, von den Regierenden, die einfach alles ins Sack stecken. Also Polizisten verdienen kein Geld, die Lehrer verdienen vom Staat nichts. Also sie müssen von den Kindern Geld holen, damit die können in die Schule, und viele Kinder haben dann gar kein Geld, das heisst, sie können in die Schule. Also einfach ein Land, wo potenziell eines der reichsten wäre, und die Leute wären einfach verarscht. Das ist sehr schwierig, wenn man zum Hin und Her geht. Wenn man denkt, komm, ich gehe nicht runter, weil es beschäftigt dann sehr, dass es auf dieser Welt so verschiedene Menschen gibt und so verschiedene Verhältnisse gibt. Wir haben einfach Glück gehabt. Ich lebe im Paradies und sie leben in der Vorhölle. Oder?
Und was mich natürlich, muss ich euch sagen, also es ist ja nicht gewesen, dass ihr nachher nach der Zeit zurückgekommen seid und dann mit dem nichts mehr zu tun gehabt. Also ihr geht immer wieder einen Brief, schickt Materialien Brief und da auch nicht zu wenig. Hilft da euch aber ehemalige Prominenz oder eben Bezug als Dozent, dass man da vielleicht Möglichkeiten hat, wo man, sagen wir mal, als normale, in Anführungszeichen, mithängen?
Ja, klar. Also ich habe zum Beispiel, wo ich unten war, habe ich gesehen, ich muss ein neues Studio bringen, weil die haben so ausrüstig, mit dem kann man nicht arbeiten. Mhm. Und in der Schweiz einen tollen Freund gehabt, der hat mir einfach 40'000 Steine und gesagt, okay, komm, ich sehe da ein, dass du da willst, nicht mehr zu überkommen. Natürlich, also ich glaube schon als ehemalige Prominenz. Und auch der Thurgau ist klein, das ist wie das Oberwallis. Also im Thurgau kenne ich natürlich und man kennt mich und dann habe ich es auch einfacher, Zeug zu finden, das ist schon so, ja.
Was mich natürlich auch wundern nimmt, wenn ihr jetzt aber kennt, ihr wisst, wie die Verhältnisse sind. Wir haben jetzt gerade beschrieben, wie krass das die Gegensätze sind, wie schlecht es diesen Menschen sich geht. Ist es für euch nicht schwer, wenn ihr hier als Dozent jetzt arbeitet, wenn er junge Leute sieht, junge Studenten, die sich hier teilweise über Sachen klagen und die wirklich mimöslich wirken im Vergleich zu einem Verhältnis da unten, hat er da mehr Mühe bekommen mit dem über die Zeit? Dass er mal einem sagt, aber wisst ihr, wie es dem da unten geht?
Nein, ich sage es nicht, aber ich denke es. Ja, klar. Also manchmal denkt man, Kopf, was haben wir für ein Problem? Oder? Mhm. Also haben wir für ein Wohlstandsproblem? Aber es ist natürlich so, beim Menschen, ich habe immer noch Probleme im Vergleich zu meiner Umgebung, oder? Ja. Also, ich kann mir ja gar nicht vorstellen, wie es verschissen das hier unten ist. Darum ist mein Problem, wenn mir mein Velo geklaut wird, oder irgend so etwas, wo mit Freundinnen vorläuft. Das ist mindestens so schlimm, einfach in meinem Range hinein, was dann schlimm sein kann, wie wenn dort unten irgendwie eine Frau vergewaltigt wird und vielleicht die 10-jährige Tochter auch noch. Das ist an sich von aussen gesehen viel verrückter. Mhm. Aber es ist immer in der Umgebung, wo man abschätzen muss, wie schlimm das es einem geht, oder? Mhm. Aber wenn man dann hin und her geht, dann denkt man, aber hallo, ist jetzt da ein Problem, oder? Mhm. Ja.
Jetzt wollten wir zum Abschluss noch auf eine ganz andere Seite gehen. Und zwar habt ihr euch schon, ihr gesagt, keine Bühnenerfahrung, ihr seid im Fernsehen gewesen, aber ihr habt euch noch ganz eine andere Seite. Das gehört euch dazu, geht euch ein bisschen um den Lied oder präsentiert sich da. Und zwar Musikkarriere. Ich glaube, ich sehe, seit rund 40 Jahren, oder? Rund 40 Jahren, machen ihr euch Musik nebendran. Jetzt haben wir gerade hier ein Album vorliegen, Galgenfegel.
Da heissen wir. Genau. Seit 40 Jahren.
Jawohl. Und das ist euch ein sehr spezielles Album. Wir hören nachher irgendwo etwas da drauf. Und vielleicht kann ich dann auch sagen, die ganze Zeit, oder vielleicht noch, ob ich auch noch ein Zitat entlocken ich gesehen habe, wenn man auch fragt, das alles, was ihr macht, wie können ihr das machen? Wie hat ihr die Zeit für das alles? Was sagen
ihr? Ja, wenn etwas Spass macht, dann hat man immer Zeit. Mhm. Und ich bin einfach noch ziemlich fleissig wie ein Haufen Schweizer. Das ist, glaube ich, einfach so. Also, ich würde jetzt in 2-3 Jahren pensioniert, aber ich habe schon ziemlich Horror. Wenn dann jemand etwas will von mir, oder? Also, Und dann hat mir der Herrgott, oder wer auch immer da war, einfach einiges in die Wiege gegeben und etwas machen damit, oder?
Sicher. Ob jetzt, im Bezug zur Drittwelthilfe oder Musik, vielleicht noch als Abschlussfrage, Hans-Jörg Enz, habt ihr noch ganz einen grossen Traum? Gibt es noch etwas, wo ihr sagt, das will ich noch unbedingt verwirklichen in meinem Leben?
Also, nein. Also, ich habe wirklich einfach, unsere Generation, die jetzt die 60-jährigen Babyboomer, wir müssen einfach sagen, wir haben eine wahnsinnig gute Zeit erlebt und wir müssen dankbar sein dafür. Und, ja, nein. Also, ich möchte noch ein paar Jahre da bleiben und ein bisschen Freude haben und so, aber nein, einen grossen Wunsch habe ich echt nicht mehr. Das ist mir mal auch schade.